Wir kommen jetzt vom 17. Kapitel vom letzten Mal ins 18. Kapitel. Am letzten Sonntag haben wir gehört, was am Paulus alles begegnet ist, wo er unter anderem zu Athen war, zum Beispiel, wenn er dort vorgehen musste. Und jetzt im 18. Kapitel ändert der Paulus seinen Standort. Er geht von Athen weg auf Korinth. Und da steigen wir jetzt gerade ein in den Text. Aus Apostelgeschichte 18 lese ich die ersten 5 Verse. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden luden Paulus zu sich ein und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte, sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Korinth war eine grosse und bedeutende Stadt, also ein richtiges Handelszentrum. Und es war auch die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia. Und da zu Korinth hat der Paulus zum ersten Mal den Aquila und Priscilla angetroffen. Die haben wegen ihrem Glauben müssen aus Rom ausziehen, sind vertrieben worden dort und sind jetzt auf Korinth gekommen. Der Paulus und die zwei haben zusammen geschafft, weil sie sind alle drei Zeltmacher gewesen und haben mit ihrem Handwerk haben sie ihren Lebensunterhalt müssen verdienen. Und nebenbei hat der Paulus dann neben der Arbeit als Zeltmacher jeden Sabbat in der Synagoge zu den Leuten reden. Und Aquila und Priscilla, die haben ihn dabei vermutlich unterstützt. Und jetzt sind aber auch noch der Silas und der Timotheus auch noch auf Korinth gekommen. Das sind die, die den Paulus auf der zweiten Missionsreise begleitet haben. Und dank dieser zusätzlichen Unterstützung hat sich jetzt der Paulus vollzeitlich können auf die Verkündigung vom Evangelium konzentrieren. Jetzt mit dieser Botschaft von Jesus Christus ist dann der Paulus aber bei den Juden schon bald wieder auf Widerstand gestoßen, wenn er das an anderen Orten schon x-mal erlebt hat. Und da hat sich auch da der Paulus von den Juden abgewendet und hat dann angefangen, unter den Heiden, in dem Fall bei den Griechen, das Evangelium zu verkünden. Und er hat gerade neben der Synagoge ein Haus gefunden, wo er eigentlich jeden Tag hat können zu den Leuten reden und die Leute dürfen lehren. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Einsatz von Paulus in dieser Stadt furchtbar viel Nerven gebraucht hat. Weil die Stadt Korinth war eine gottlose, heidnische Stadt. Ein richtiger Sündenpfuhl. In dieser Stadt hat es auch so eine Art Tempelstadt gegeben, wo ein Haufen Götter verehrt worden sind. Mit riesigen Festen, mit allem Drum und Dran. In dieser Stadt Korinth hat es auch einen Haufen arme Leute gehabt und nur wenige wirklich reiche Leute. 2/3 der gesamten Bevölkerung waren Sklaven gewesen, muss ich das mal vorstellen. Also es wäre falsch, sich vorzustellen, dass die Bevölkerung nur auf den Paulus und das Evangelium gewartet hätte. Der Paulus hat an anderen Orten auch schon genug Erfahrungen gemacht mit wütigen Juden, die handgreiflich geworden sind. Und in dem Moment, da am Anfang von seiner Tätigkeit in Korinth, hat der Paulus eine Ermutigung gebraucht. Und diese Ermutigung, die ist auch gekommen. Ich lese Vers 9 und 10. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Also Gott hat schon zum Voraus natürlich gewusst, dass ein Haufen Leute da zum Glauben kommen und dass daraus einmal eine grosse Gemeinde entsteht. Und ich habe mir nur also überlegt, das wäre doch auch für uns, die Frätigen, eine gewaltige Ermutigung, wenn wir wüssten, dass Gott noch Grosses vorhätte mit dieser Stadt in Frätigen und der ganzen Umgebung. Die Ermutigung hat der Paulus gebraucht und hat ihm garantiert einen Haufen Auftrieb gegeben, so dass er weitergemacht hat und dass er sich bereit erklärt hat, sich in dieser fürchterlichen Stadt eigentlich zu investieren. Er ist darum gerade anderthalb Jahre lang dort geblieben und hat eigentlich tagtäglich zu den Leuten geredet und die Leute gelehrt. Und daraus ist dann tatsächlich eine grosse Gemeinde entstanden. Und jetzt nach dieser langen Zeit, nach den anderthalb Jahren zu Korinth, hat sich der Paulus dann aber wieder auf den Heimweg gemacht. Und der Aquila und Priscilla haben ihn begleitet, sind dann aber zu Ephesus zurückgeblieben. Und der Paulus ist weiter via Jerusalem zurück auf Antiochia in seine Heimatstadt. Dort hat er vermutlich ausführlich von dieser zweiten Missionsreise berichtet, bevor er sich dann im Jahr 52 nach Christus auf die dritte Missionsreise aufgemacht hat. Und jetzt da in Ephesus kommt ein wichtiger Einschub, und zwar aus einer Zeit, wo der Paulus auf seiner dritten Missionsreise noch nicht zu Ephesus eingetroffen war. Ich lese Vers 24 und 25, immer noch Kapitel 18. Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Jetzt taucht also plötzlich ein gewisser Apollos auf. Das war ein sehr entklärter Mann aus Alexandria, zu Ägypten. Er war ein guter Lehrer, ein wortgewaltiger Redner und er hat sich im Alten Testament bestens ausgekannt und hat gewusst, was in den prophetischen Schriften über den Messias alles vorausgesagt wird. Und er hat erkannt, dass Jesus von Nazareth der Messias muss sein. Der Apollos hat auch bestens Bescheid gewusst über das Leben von Jesus, inklusive seinem Tod und seiner Auferstehung. Und ihm war es wichtig, seinen Zuhörern zu beweisen, dass die prophetischen Schriften auf den Jesus von Nazareth hindeuten. Er war sehr ergriffen von seiner Botschaft. Das heisst da, und überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus. Wann genau der Apollos zum Glauben gekommen ist, das wissen wir nicht. Ob er Jesus noch gekannt hat oder noch gesehen hat, das steht niemand. Wir wissen auch nicht im Detail, wie der Apollos geglaubt hat, wie der Glauben ausgesehen hat, weil es steht da nicht. Offensichtlich hat dem Apollos nämlich etwas ganz Entscheidendes gefehlt. Es steht, er hätte nur die Taufe vom Johannes gekannt. Und da haben dann der Aquila und Priscilla so ein auf die Seite rausgenommen und haben ihm das Evangelium noch genauer erklärt. Und Apollos hat das auch offensichtlich begriffen. Er hat nämlich später in der Gemeinde, auch zu Korinthen, viel später, hat er ganz einen wertvollen Dienst geleistet. Und darüber steht in den Vers 27 und 28 Folgendes. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilfe für die Gläubigen. Denn er führte öffentliche Diskussionen mit den Juden, in denen er ihre Einwände mit überzeugenden Argumenten widerlegte und anhand der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias ist. Wahrscheinlich ganz eine interessante Arbeit, die er gemacht hat. Aber Für uns ist jetzt etwas anderes interessant, nämlich wir werden uns jetzt fragen, was ist denn das Entscheidende gewesen, was da am Apollos gefehlt hat? Was bedeutet es, dass er nur die Taufe vom Johannes kennt hätte? Schauen wir uns die Taufe vom Johannes ein bisschen genauer an. Johannes der Täufer hat das jüdische Volk aufgerufen, sie sollen zu ihm rauskommen in die Wüste und sich taufen zu lassen. Er hat die Leute aufgefordert, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Das war ein Aufruf zur radikalen Umkehr. Und so die Zeit von Johannes dem Täufer ist so eine Ganzkörpertaufe, wo man den Täufling unter das Wasser untertaucht, bereits bekannt gewesen. Und zwar sind die Heiden auf diese Art getauft worden, die von ihrem heidnischen Leben wollten umkehren und zum jüdischen Glauben übertreten sind. Und schon bei ihnen hat das Untertauchen bedeutet, dass das alte Leben aufhören soll und mit dem Auftauchen ein neues Leben anfangen soll. Der Johannes, der hat jetzt aber die Juden genau zu dieser Taufe aufgerufen, weil nämlich das jüdische Volk in der Zwischenzeit so abgrundtief verdorben war wie die Heiden. Er hat den Juden das Gericht predigt und sie aufgefordert, sie sollen von ihrem gottlosen Leben umkehren. Er hat sie aufgefordert, zu ihm in die Wüste rauszukommen und die Sünden dort zu deponieren, wo die Sünden angehören, nämlich in der Wüste. Für die Juden war nämlich die Wüste ein Ort vom Grauen, ein Ort der Sünde, ein Ort, wo der Teufel regiert. Und im 3. Mose, Kapitel 16, wird auch beschrieben, wie das Volk Israel einmal im Jahr einen Geissbock in die Wüste schicken musste. Dem Geissbock hat in einer feierlichen, symbolischen Zeremonie sind ihm alle Sünden vom ganzen Volk aufgeladen worden und dann ist der Geissbock als ein Sündenbock in die Wüste rausgeschickt worden. Eben an den Ort, wo die Sünde angehört oder wo der Teufel regiert. Diese Zeremonie hat am Volk Israel vor Augen geführt, dass die Sünde in die Wüste gehört, dass man die Sünde muss ablegen muss, dass die Sache mit der Sünde muss in die Ordnung gebracht werden. Darum hat der Johannes der Täufer in die Wüste aufgerufen, dass die Leute in die Wüste rauskommen sollen. Die Taufe vom Johannes, kann man sagen, war eine Taufe vom Gericht. Das androhte Gericht hat man von sich abwenden, wenn man von seinem schlechten Wandel umgekehrt ist und sein Leben ganz neu ausgerichtet hat. Und zwar war das eine Ausrichtung im Sinn von einer Zielveränderung, ein Zielwechsel vom gottlosen Lebenswandel zu einem Leben im Gehorsam gegenüber Gott. Und aus alttestamentlicher Sicht sind all die, die da umgekehrt sind, sind gerecht worden von Gott, als gerecht angeschaut worden und in dem Sinn auch gerettet gewesen. Die Juden sind offenbar in Scharen zum Johannes in die Wüste rausgekommen und haben ihre Sünden bekannt und haben versprochen, sie wollen von jetzt an anders gottesfürchtig leben. Und alle, die in dem Sinn sich bekehrt haben, hat Johannes anschliessend getauft. Das ist die Taufe, die Apollos gekannt hat. Und dementsprechend war es seine Botschaft, die er in der ersten Zeit zu Ephesus gelehrt hat. Jesus selber ist ja auch zum Johannes rausgekommen und hat sich taufen lassen. Dass Jesus sich taufen lassen hat natürlich nichts damit zu tun, dass er hätte müssen von einem Ungläubigen, von einem gottlosen Lebenswandel umkehren. Jesus hat sich vom Johannes taufen lassen, um uns zu zeigen, dass er sich auf die gleiche Stufe mit den Sündern stellt. Damit hat er sich mit den sündigen Menschen identifiziert. Mit der Taufe durch Johannes hat Jesus sich bereit erklärt, das Gericht auf sich zu nehmen, das eigentlich für die sündige Menschheit bestimmt war. Und indem er sich hat taufen lassen, hat Jesus Ja gesagt zu seinem Leidensweg, weil er ganz genau gewusst, was da alles auf ihn zukommt. Was Jesus am Tag von seiner Taufe beim Johannes angefangen hat, das hat er durch seinen Tod und seine Auferstehung vollendet. In Matthäus 3, Vers 11, sagt Johannes der Täufer über Jesus: Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Was will Johannes mit dem uns sagen? Er sagt mit dem, dass seine Taufe mit Wasser nur ein Hinweis auf etwas viel, viel Größeres ist. Dass er, Johannes, nur gekommen ist, um auf jemanden hinzuweisen, der unvergleichlich mehr zu bieten hätte als er. Nach ihm kommt einer, der tauft nicht mit Wasser, sondern mit Heiligem Geist und mit Feuer. Und der sei so viel grösser und mächtiger als er, dass er nicht würdig wäre, dem die Schuhe abzuziehen. Wenn der Hausherr heimgekommen ist, dann war es die Aufgabe vom niedrigsten Sklaven, am Hausherr die Schuhe abzuziehen. Und der Johannes hat sich nicht würdig gefunden, dem, der nach ihm kommt, die Schuhe abzuziehen. So hat Johannes auf den Messias, auf Jesus hingewiesen. Und darauf, dass der Messias eine viel wertvollere Taufe zu bieten hätte als er. Und genau da liegt auch der Unterschied zwischen der Wassertaufe von Johannes und der Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer, wo Jesus zu bieten hat. Die Taufe von Johannes, das war eine Taufe zum Gericht. Die Täuflinge haben sich vor dem Gericht retten, das war der Antrieb. Und sie haben sich vorgenommen, sie wollen ein neues Leben führen, sodass sie vor Gott bestehen können, dass Gott gefallen soll. Und zwar in der Hoffnung, dass sie zu dem dann auch fähig sind. Die Taufe, die Jesus bieten hat, die geht unendlich viel weiter. Jesus selber ist mit seinem Sterben, mit seiner Auferstehung zum Inhalt der Taufe geworden. Ich sage das nochmal. Jesus ist durch sein Sterben und seine Auferstehung zum Inhalt der Taufe geworden. Jesus hat nicht getauft. Jesus selber ist Taufe. Wer von seinem alten Leben ohne Gott umkehrt, wer seine Sünden bereut und Jesus um Vergebung bittet, und wer die Erlösung annimmt und dann Jesus als Herr in sein Leben aufnimmt, der wird getauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Die Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer passiert in dem Moment, wo Jesus in unser Leben kommt. Und da müssen wir uns schon fragen, wieso führen wir denn jedes Jahr noch einen Taufgottesdienst durch? Wieso gehen wir an den Greifensee raus und taufen die Leute noch? Taufen? Wir haben gerade gesehen, wir werden ja in dem Moment getauft, wo wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Hat dann Taufe mit Geist und Feuer überhaupt etwas zu tun mit dem Untertauchen unter Wasser? Die Jünger von Jesus haben die Menschen auch getauft, die sich zu Jesus bekehrt haben. Und das macht durchaus Sinn. Wer sich taufen lässt, der demonstriert von der sichtbaren Welt und auch von der unsichtbaren Geisterwelt, dass er zu seinem Glauben an Jesus steht. Und das stärkt sein Glauben. Und es ist wertvoll, auch äußerlich am Körper zu spüren, was innerlich bereits passiert ist. Wer sich an seine Taufe im Greifensee kann erinnern, der kann eher nachvollziehen, was es heisst, dass er mit Jesus gestorben ist und mit Jesus um ein neues Leben auferstanden ist, wenn er wieder auftaucht. Und darum macht es eben Sinn, wenn jemand zu Jesus umkehrt, dass er sich möglichst bald auch taufen lässt durch eine Wassertaufe. Aber Taufe im Greifensee ist nicht zu verwechseln mit der Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Was genau müssen wir uns denn vorstellen, wenn wir jetzt wirklich getauft werden mit dem Heiligen Geist und mit Feuer? Wenn wir in Jesus getauft worden sind, dann ist uns eben unser alter Mensch mit ihm gestorben und begraben Und durch die Verstehung von Jesus leben wir als neue Menschen weiter. So steht es auch im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 4, wo steht: Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Eine gewaltige Vorstellung. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Durch Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer sind wir als mit Jesus gestorben und mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden. Mit seinem Sterben hat Jesus uns sozusagen vor dem ewigen Tod losgekauft. Er hat uns erworben, indem er mit seinem Leben für uns gezahlt hat. Wir gehören ihm. Er hat Anrecht auf uns und unser Leben. Im 1. Korinther 6, Vers 19 und 20 steht darüber, oder bestätigt das, dort steht: Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Das ist wörtlich zu verstehen. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. So wie wir mit Jesus gestorben sind und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind, so wird es überhaupt möglich, dass wir, wenn wir den Heiligen Geist bekommen im Moment, ein neues Leben anfangen können. Und dass das Leben überhaupt neu wird, dass es möglich wird, brauchen wir den Heiligen Geist dazu. Und das macht uns zu einer eigentlichen Neuschöpfung. Uns wird sozusagen die Software erneuert in uns drin. Äußerlich sieht man uns nicht unbedingt an, dass etwas fundamental anders passiert ist mit uns, aber innerlich sind wir erneuert. Und da ist nur das eingetroffen, was Gott schon im Alten Testament vor Hunderten oder fast Tausenden von Jahren im Hesekiel vorausgesagt hat. Im Hesekiel 36, Vers 27 steht: Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus den Menschen, die nach meinen und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Im Alten Testament hat Gott das bereits angekündigt, was später mal passiert. Das ist passiert durch Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Der Geist, eben der Heilige Geist, wo Gott in uns einleitet, das ist die Ausrüstung, dass das neue Leben überhaupt möglich wird. Und das ist ein fundamental grosser Unterschied zur Taufe von Johannes, wo es nur darum geht, dass man mit guten Vorsätzen versucht, ein neues Leben anzufangen. Die Taufe von Jesus mit Heiligem Geist und Feuer liefert uns die Ausrüstung, die wir brauchen, dass ein neues Leben möglich wird. Und wer von dem Heiligen Geist bestimmt wird, der realisiert mit der Zeit, was es heisst, dass seine Sünden vergeben sind, dass er gerecht vor Gott steht und dass er Frieden mit Gott hat. Aber der Heilige Geist ihm bewirkt noch viel mehr. Es wird ihm plötzlich ein Anliegen, dass er sein Leben Gott zur Verfügung stellen kann. Der Heilige Geist treibt ihn dazu, dass er alles über den Glauben erforschen will, dass er im Glauben wachsen kann. Und indem er im Glauben immer mehr wächst, wird er auch immer mehr zu einem kompetenten Nachfolger von Jesus. Er entdeckt seine Gaben und will die Jesus zur Verfügung stellen. Bei ihm in seinem Leben steht Jesus im Zentrum. Und er ist bereit, sich von Jesus als Werkzeug brauchen zu lassen. Er will im Auftrag von Jesus aktiv unterwegs sein. Das sind alles Auswirkungen, wenn der Heilige Geist ins Leben kommt. Ich habe einen entfernten Bekannten, der hat ein teures Hobby. Der sammelt Ferrari. Der hat vor 25 Jahren schon 5 oder 6 Ferrari gehabt. Und die stehen alle zusammen abgestellt in einer Tiefgarage. Und ab und zu, Wenn das Wetter garantiert schön ist und bleibt, nimmt er einen Führer und macht eine kleine Spritzfahrt mit. Und nachher tut er wieder runter in die Tiefgarage. Und sonst stehen die wunderschönen Autos einfach abgestellt in dieser Tiefgarage und sind eigentlich völlig nutzlos. Nicht gegen meinen Kollegen, aber für mich ist das Auto ein Gegenstand oder etwas, wo sich bewegen muss, das ich brauchen möchte. Und wenn ein Auto einfach rumsteht, dann ist es ja nutzlos. Die Bezeichnung Automobil weist ja darauf hin, dass es etwas ist, das sich selbstständig bewegen kann. Und solange es rumsteht, erfüllt es den Zweck ja gar nicht. Ein Mensch ist für Jesus unendlich viel wertvoller als ein Ferrari. Und Jesus hat uns Menschen nicht teuer erkauft und hat mit seinem Leben dafür gezahlt, dass er uns in einer grossen Lagerhalle abstellen und sammeln, wie andere Briefmarken sammeln. Wer Jesus gehört, soll aktiv werden und in seinem Namen unterwegs sein. Er will uns als seine Mitarbeiter einsetzen. Wenn wir seine Jünger sind, erwartet Jesus für uns, dass wir unseren eigenen Willen am Willen Gottes unterordnen. Und dass er unser Leben kann bestimmen kann, ist vielleicht ein beklemmender Gedanke. Jesus erwartet das von uns. Und erwartet auch von uns, dass wir uns als seine Werkzeuge ihm zur Verfügung stellen. Und was Schöne daran ist, wir müssen uns nicht einmal überfordert fühlen, wenn wir so eine grosse Arbeit auf uns nehmen, wenn wir bereit sind, für ihn unterwegs zu sein, weil Jesus hat uns die Ausrüstung dazu gegeben. Der Heilige Geist. Jetzt heisst es aber, dass Jesus uns mit dem Heiligen Geist und mit Fürtaufe, was der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben, das haben wir jetzt gerade besprochen, aber was bedeutet denn das Feuer bei dieser Taufe? Feuer hat eine reinigende Wirkung. Und es ist möglich, dass Jesus Unangenehmes, manchmal sogar Schweres in unserem Leben zulässt, um uns ganz gründlich zu reinigen. Er säubert uns von unseren Altlasten und macht uns so ganz langsam, aber sicher zu neuen Menschen. Das nennt die Bibel Heiligung. Das heisst, wir werden verändert und kommen am Ebenbild von Gott immer wieder ein bisschen näher. Das ist ein Vorgang, der ein Leben lang andauert. Jetzt zum Schluss schauen wir uns noch ein Beispiel an, was die Taufe von Jesus kann bewirken in unserem Leben. Ich lese aus dem Kapitel 19 jetzt die ersten 7 Vers. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen? Entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Da begegnet uns also rund ein Dutzend Leute, die als Jünger bezeichnet werden, alles Männer. Der Paulus stellt bei ihnen dann aber schnell mal fest, dass irgendetwas in ihrem Glauben nicht ganz in Ordnung ist. Die Männer, die glauben zwar, dass Jesus der Erlöser ist, sie gelten als Christen, sie sind Christen. Sie sind überzeugt, dass Jesus irgendwann dann wiederkommt, sein Weltreich aufrichtet und dann regiert. Aber sie wissen nichts davon, dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung den Menschen ein neues Leben ermöglicht. Sie wissen nicht, dass eine lebendige Beziehung mit Gott möglich ist, die Auswirkung vom Heiligen Geist. Und sie kennen auch kein neues Leben unter der Wirkung vom Heiligen Geist. Der Paul stellt fest, dass diesen Männern die Merkmale von einem geistlichen Leben fehlen. Und darum stellt er jetzt da die Fangfrage, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben, was gläubig geworden sind. Und es sieht ganz so aus, wie wenn sie wahrscheinlich vom Heiligen Geist schon mal etwas gehört hätten, aber sie haben den Heiligen Geist garantiert nicht bekommen, wo sie sich bekehrt haben. Und es stellt sich heraus, dass die Jünger vor langer Zeit einmal vom Johannes dem Täufer getauft worden sind. Und so sind sie zum Glauben an Jesus gekommen. Aber in ihrem Leben hat seit dieser Wassertaufe eigentlich nichts gross geändert. Und jetzt hat ihnen Paulus sicher den Unterschied erklärt zwischen der Taufe von Johannes und der Taufe, die Jesus zu bieten hat. Und sofort sind alle einverstanden gewesen, sie wollen sich taufen lassen auf den Namen von Jesus. Wie der Paulus die Taufe an diesen 12 Männern vollzogen hat, das wissen wir nicht, das steht nicht da. Hat er sie auch im Wasser untertaucht? Ephesus ist ja ganz näher, mehr näher als heute. Oder ist da überhaupt kein Wasser im Spiel gewesen? Hat der Paulus einfach Jesus beten, er soll jetzt die Männer mit dem Heiligen Geist mit Feuer taufen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, in dem Moment, wo der Paulus ihnen nachher dann noch die Hände aufgelegt hat, ist der Heilige Geist auf sie gekommen. Und spontan haben die Jünger in fremden Sprachen geredet und haben prophetische Aussagen gemacht. Einfach ein Zeichen, dass jetzt ein ganz neues Leben angefangen ist. Es ist nicht so wichtig, zu welchem Zeitpunkt der Heilige Geist ins Leben eines Gläubigen kommt. Wichtig ist, dass er sicher gekommen ist. Es ist ein bisschen verwirrend, was wir in der Apostelgeschichte über das Eintreffen vom Heiligen Geist lesen können. Da bei diesen 12 Jüngern zu Ephesus lesen wir, dass die 12 Männer vor langer Zeit einmal getauft worden sind vom Johannes, nachdem sie sich bekehrt haben. Und jetzt, nach langer Zeit, hat der Paulus sie auch einmal getauft und hat ihnen die Hände aufgelegt. Und in dem Moment ist der Heilige Geist auf sie gekommen. Beim Hauptmann Cornelius und seinen Verwandten und Freunden lesen wir eine ganz andere Reihenfolge. Der Petrus hat ihnen dort das Evangelium erklärt. Und wo er noch dran war, alles zu erklären, sind die Leute vom Heiligen Geist erfüllt worden. Und erst nachher hat der Petrus die dann auch noch getauft. Oder zu Maria sind Menschen zum Glauben gekommen und haben sich taufen lassen. Und dann ist zuerst mal einfach überhaupt nichts weitergelaufen. Erst, wo dann die Apostel von Jerusalem auf Samaria gekommen sind und ihnen die Hände aufgelegt haben, erst da sind auch die mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Darum ist es nicht so wichtig, wenn der Heilige Geist kommt, wichtig ist, dass er sicher gekommen ist. Und darum frage ich auch jetzt, gerade raus, wie das der Paulus gemacht hat. Hast du den Heiligen Geist bekommen, wo du gläubig geworden bist? Gibt es Anzeichen in deinem Leben, dass der Heilige Geist am Wirken ist? Hat sich dein Leben seit deiner Bekehrung verändert? Kannst du sagen, dass du im Glauben gewachsen bist? Weißt du, dass deine Sünden vergeben sind? Dass du das ewige Leben hast? Weißt du sicher, dass du gerettet bist? Das sind alles Wirkungen vom Heiligen Geist. Ich will niemanden verunsichern, aber weil nur der Heilige Geist unser sinnerfülltes Leben kann schenken, ist die Frage nach dem Heiligen Geist so wichtig. Ich bin überzeugt, das, was wir in unseren FEG so verbreitet, dass die Theologie stimmt, dass der Heilige Geist ins Leben kommt, wenn sich jemand von ganzem Herzen zu Jesus Christus bekehrt. Zur Bekehrung gehört echte Buße. Das heisst, ich muss meine Sünden erkennen. Und das ist gar nicht so einfach. In der heutigen Zeit, wo man so tolerant ist und Sünde gar nicht mehr als Sünde erkennt, ist es schwierig, seine Sünden zu erkennen. Und wenn wir uns oder wenn ich mich jetzt mit anderen Menschen vergleiche, ich finde immer noch irgendjemanden, der noch sündiger ist als ich, der schlechter ist als ich. Aber wenn ich mich mit der heiligen Person vom lebendigen Gott vergleiche, erst dann kann ich begreifen, wie sündig, dass ich vor Gott stehe, wenn ich keine Chance habe, dass ich bei ihm könnte ankommen, dass ich vor ihm könnte bestehen. Und erst wenn man das mal durchgedacht hat, wenn einem der Heilige Geist gezeigt hat, was Sünde ist, dann kann man die Sünde erkennen, bereuen und aufrichtig Jesus um Vergebung bitten. Und wenn da Tränen fließen, ist das sehr angebracht. Und dann gehört noch mal etwas zur Bekehrung, wo unbedingt einfach muss sein. Nämlich, dass wir Jesus in unser Leben einladen. Und Achtung, das ist ein Entscheid, wo man sich zweimal muss überlegen muss. Wenn ich mich entscheide, dass Jesus in mein Leben kommen soll, dann entscheide ich mich dafür, dass er Segen hat in meinem Leben. Dann anerkenne ich, dass Jesus Anrecht hat auf mein Leben. Weil er mich teuer erkauft hat, soll er dann über mein Leben dürfen verfügen. Und damit verzichte ich auf eigene Wege und bin einverstanden, dass Jesus mich nach seinen Plänen durchs Leben führt. Solange ich nicht bereit bin, die Führung in meinem Leben an Jesus abzugeben, wenn ich, obwohl ich mich ja zu Jesus bekehrt habe, eigene Wege gehen will, nach eigenen Ideen, wird der Heilige Geist sich in meinem Leben kaum bemerkbar machen. Wenn Jesus in meinem Leben nichts zu sagen hat, weil ich selber möchte darüber bestimmen, dann begnüge ich mich mit der Taufe von Johannes, mit der reinen Wassertaufe. Und gleichzeitig verzichte ich auf die Taufe durch den Heiligen Geist, wie sie Jesus mir zu bieten hat. Jesus selber ist der Inhalt der Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Wenn Jesus in mein Leben kommt, kommt auch der Heilige Geist mit. Mit Jesus kommt der Heilige Geist mit in mein Leben. Und das hat dann aber ganz bestimmte Auswirkungen in meinem Leben, die offensichtlich sind. Damit fängt ein ganz neues, spannendes Leben an. Nicht unbedingt ein ruhiges, problemloses und easy Leben, aber garantiert ein geisterfülltes. Und darum haben wir doch den Mut, dass wir uns Jesus ganz angeben. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, du hast uns bewiesen, wie lieb dass du uns hast. Du hast dein Leben hergegeben. Du hast 30 Jahre auf dieser Erde gelebt und hast ein eigentlich furchtbares durchgemacht, wo nicht selbstverständlich ist. Du hast den Himmel verlassen, bist auf die Erde runtergekommen. Du hast ganz genau gewusst, was auf dich wartet. Wie du anstelle von uns Menschen die ganze Schuld auf dich nimmst und einen fürchterlichen Tod erleidest für uns. Mit dem hast du uns gekauft. Du hast dein Leben hergegeben für uns und wir gehören dir. Und Herr, bitte hilf uns doch, dass wir ein volles Ja haben dazu, dass wir das grosse Angebot, das du uns machst, auch voll uns schenken lassen. Dass wir die Taufe durch den Heiligen Geist und mit Feuer auf uns nehmen. Dass wir bereit sind, uns dir ganz auszuliefern. Dass wir nicht die eigenen Wege gehen, sondern dass wir den Mut haben, zum sagen, du sollst unser Leben bestimmen. Herr, da braucht es auch Kraft von dir. Hilf uns, dass wir es erkennen und dass wir diesen Schritt tun. Ich danke dir. Lob und Preis gehört dir allein. Amen.